Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Antonia Munding.
Das Quartettspiel müsste eigentlich jeder lernen, meint Vera Martinez-Mehner, nicht allein wegen der Musik, sondern für die Demokratie. Vera Martinez-Mehner ist nicht nur erste Geigerin und Mitbegründerin des legendären Quartetto Casals, vielleicht eines der wichtigsten, jedenfalls vielfach ausgezeichneten Streicherensembles unserer Gegenwart. Das neue Album mit den letzten Quartetten Dmitri Schostakowitschs ist jetzt Anfang Januar erschienen. Sie hat auch als Solistin und Konzertmeisterin mit bedeutenden Dirigenten wie Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Daniel Harding und Paavo Järvi gespielt. Außerdem unterrichtet sie in Barcelona als Professorin Kammermusik und Violine. Gerade ist sie mit dem Quartetto Casals bei der Streichquartett-Biennale in Amsterdam unterwegs und ich bin sehr, sehr glücklich, sie zwischen ihren Konzerten jetzt am Telefon zu haben. Mhm. Schostakowitschs letzte Streichquartette, sie sind ja nicht nur intime Zeugnisse des Komponisten, die geprägt sind von Abschied und Trauer, sondern sie zeugen ja auch von der ganz besonderen Verbindung, die der Komponist zu den Musikern des Beethoven-Quartetts unterhielt. Heute gelten genau diese Quartette, auch diese letzten von Schostakowitsch, als die wichtigsten in dieser Epoche. Was bedeutet dem Quartetto Casals diese Auseinandersetzung mit Schostakowitsch?
Ja, es ist ein Prozess und es ist auch ein Projekt, den wir schon seit vielen Jahren in Angriff nehmen im Prinzip und den wir jetzt endlich auch aufgenommen haben. Alle 15 Quartette sind an sich, jedes als Quartett, einzigartig. Und das ist auch bei Schostakowitsch. Wir haben jetzt auch Beethoven-Zyklen gespielt und Mozart und so weiter. Und da gibt es immer die andere Strukturen von dem Quartetten. Aber beim Schostakowitsch-Zyklus haben wir jetzt gelernt, dass jedes Quartett einzigartig wirklich als eine Einheit steht und nicht als Zyklen. So wie bei Beethoven haben wir Opus 59 als 3 oder die Opus 18 und so. Das ist bei Schostakowitsch nicht der Fall. Und wie du gut sagst, jetzt sind natürlich die letzten an den unterschiedlichen Interpreten vom Beethoven-Quartett gewidmet. Und die sind einerseits sehr schwierig zu spielen. Also es gibt sehr viele individuelle Solos natürlich auch im Quartett. Und als Quartett sieht man da auch, dass er sich sehr viel weiterentwickelt. Er geht auch in die dodekaphonische Richtung und seine kompositorische Art ändert sich dort auch. Er sucht und natürlich immer in dieser Suche ist dieser innere Kampf, der bei Schostakowitsch ja dauernd drin ist in seinen Stücken.
Ja, es sind zwei wichtige Sachen, die du gerade sagst. Also einmal diese formale Zuspitzung, die er auch in diesen letzten Werken hat. Also gerade wenn man jetzt beim 13. Streichquartett anfängt, dann ist das ja ein einziger Satz, den die Bratsche beginnt. Du sprachst jetzt gerade von diesem Anklang an Schönbergs Serialismus. Mhm. Aber trotzdem bewegt sich Schostakowitsch ja nie in dieser Zwölftönigkeit komplett. Also er bleibt im tonalen Kontext, aber spielt damit oder er zitiert Schönberg?
Ja, genau. Also ich glaube, er hat damit gespielt, aber in seiner eigenen Sprache. Also er ist nicht von seiner Sprache raus. Jeder Komponist hat ja seine eigene Sprache. Und obwohl er mit diesem Element spielt, bleibt es immer noch Schostakowitsch. Also man kann es noch raushören, dass es absolut Schostakowitsch ist, auch wenn er mit dieser Zwölftonart ein bisschen spielt.
Ja, das hat ja was von einem absoluten Klagegesang. Also auch was die Bratsche sozusagen beginnt, dann geht es fast in so was Choralartiges über. Also die anderen Stimmen mischen sich dazu. Das ist eine ganz intensive Engführung, kann man eigentlich schon sagen. Und er spielt mit dem Vibrato, er spielt mit den Spieltechniken, also die Geige. Ich glaube, du bist das. Ja. Du musst auch mit dem Bogen, mit dem Holz schlagen, also auf die Seite.
Ich bin die Einzige, die das nicht machen muss. Leider, ich hätte es gern gemacht. Aber zweite Geige, Bratsche und Cello.
Ah, ja,
hat auch, genau, das sind diese, muss man mit dem Bogen aufs Holz, plack, ne, so einen. Ein sehr zeitgenössisches eigentlich, eine Art zu komponieren, die man jetzt heutzutage so ganz normal findet, aber zu der Zeit bei Schostakowitsch ist es nur in einem Quartett dabei, ne, dass er auch so mit dieser Art spielt. Ja, bei Schostakowitsch ist wirklich der emotionale Standpunkt von ihm und von der Geschichte und von der Zeit, als er das alles geschrieben hat und wie er sich selbst in der Zeit, in der Geschichte befand, einfach ein Meilenstein in jedem Streichquartett von ihm. Also die emotionale Seite ist einfach immer dort. Und das ist heutzutage leider auch noch sehr präsent.
Der Kampf, den er ja zeitlebens hatte, ist sozusagen in diesem politisch-repressiven System seine Dinge erzählen zu können. Er war ja immer in diesem Zwiespalt, wie kann er als Künstler in der Sowjetunion überleben? Und auf den großen Sinfonien, da war natürlich das Augenmerk ein anderes. Mhm. Es waren ja auch Auftragsarbeiten oftmals. Mhm. Als dann in den Streichquartetten zum Beispiel konnte er seine Emotionen anders Ausdruck geben oder er konnte sie ungeschützter vielleicht auch zeigen, weil der Fokus nicht so stark war. Ansonsten ist er auch ein Meister der musikalischen Maskerade um
genau
seine Ansichten und auch sein Statement, was man, wenn man genau hinhört, eben ganz klar hört, zu zeigen.
Ja, du hast vollkommen recht. Das hätte ich jetzt gar nicht besser erklären können. Er ist wirklich ein Meister von der inneren Maskerade. Und es ist absolut klar, dass wenn er in einem Quartett ein wahnsinnig triumphales Thema rausholt, dass das überhaupt nichts mit einem Triumph zu tun hat. Ne? Mhm. Aber nach außen gesehen, je nachdem, wer zuhört, kann das dann schon als was ganz Positives sehen. Aber es ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Also es ist immer diese dunkle Schattierungen dahinter. Mhm.
Er war ja jetzt genau in diesen letzten Jahren auch gesundheitlich schwer angeschlagen. Mhm. Ich habe irgendwie im Vorfeld zu unserem Gespräch gelesen, er hat aus der Klinik heraus geschrieben, dass er jetzt Chopin-Etüden übt, um wieder sozusagen zu Kräften zu kommen und um sozusagen diese Entzündung, ich glaube, es ging vom Rückenmark aus, ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall hatte er auch Probleme mit den Händen.
Ja, konnte nicht mehr schreiben. Ja.
Mhm, aber richtig. Um das wieder zu trainieren, hat er Klavier gespielt. Ja,
und ja, er war sehr guter Pianist.
Ja, genau.
Er hat ja selber die ganzen Aufnahmen gemacht mit seinem Quintett.
Mhm. Absolut. Aber er hat das einfach auch genutzt, um wieder zu Kräften zu kommen. Also auch seine künstlerische Kraft, um diese physische Angegriffenheit auch zu überwinden. Also man merkt schon, dass dieses Komponieren für ihn ein absolutes existenzielles, lebenswichtiges Moment ist. Gerade in diesen letzten Quartetten, vielleicht sogar mehr als in den Werken davor.
Ja, ich glaube auch. Also beim Komponieren war er endlich frei. Mhm. Also nicht frei, denn das, was er komponierte, war ja auch nicht unbedingt frei. Aber dort hat er einen Weg gefunden, wo er eben diese Zwiespalt in einer Art von Freiheit doch freien Lauf geben konnte. Und das ist eben diese Kraft, die jeder Mensch sucht und braucht, glaube ich auch.
Mhm. Es gibt ja noch eine interessante Geschichte. Das steht bei euch im Booklet auch. Ihr macht diese Referenz zu diesem Film. Kannst du dazu etwas erzählen?
Die Elisabeth Wilson ist fabelhaft. Also sie hat tolle, das Booklet ist wirklich fabelhaft. Ich habe es schon durchgelesen. Aber natürlich mit der Filmmusik sind auch überall Referenzen. Und wie du auch meintest, Schostakowitsch, er weiß wirklich mit der Musik umzugehen, wie man die komponiert, um gewisse Images, Bilder hervorzurufen, ne, bei jedem, der das hört. Und wenn man jetzt auch natürlich in der Filmmusik die Musik schreibt und da sofort bestimmte Bilder evokieren kann, dann hat er natürlich auch noch viel mehr Werkzeuge beim Komponieren und im Quartett, wie du auch richtig meintest, konnte er sich ein bisschen freier bewegen als jetzt bei den Sinfonien oder bei der Filmmusik oder bei seinen Opern. Ist ja immer wieder Streichquartett ein kleinerer Genre, zum Guten und zum Schlechten, aber in dieser Richtung zum Guten, dass er sich da wirklich etwas freier ausbreiten konnte in seiner Notwendigkeit.
Jetzt haben wir über das 13. Quartett vor allem gesprochen, aber welches von diesen drei Quartetten ist dir persönlich das Wichtigste, wenn man das überhaupt
13,
so...
13, 14, 15 meinst du jetzt, die letzten drei? Ja, wie ich sagte, alle sind irgendwie einzigartig. Ich kann da keins Besonderes jetzt hervorrufen. 15 ist natürlich unglaublich, dieses riesenlange Requiem. 14 ist auch unglaublich interessant, wie er das geschrieben hat. 13 hat natürlich auch wieder gar nichts zu tun mit den vorherigen und mit den nachfolgenden. Dann gibt es natürlich das 8., was er selbst für sich selbst geschrieben hat. Das erste Quartett, was auch unglaublich toll ist, so ganz kurz und frei irgendwie, aber auch schon in eine Richtung. 6 ist eins von meinen Lieblingsquartetten. Ich kann da wirklich, schwierig, sehr schwierig.
Ja, und jetzt spielt ihr ja natürlich auch nicht nur in Anführungsstrichen Schostakowitsch, weil du hast es schon erwähnt, als wir über die verschiedenen Bögen sprachen. Das Repertoire reicht vom Barock über die Wiener Klassik, Romantik bis zum Zeitgenössischen. Und es gibt auch sehr viele Komponisten, die für euch schreiben, um einen sehr wichtigen, auch sehr berühmten und noch lebenden Komponisten zu erwähnen. Das ist Kurtag, der dieses Jahr auch 100 Jahre alt wird.
Kurtag ist ein absolut Genie. Aber ich muss sagen, er hat kein Stück für uns geschrieben. Also wir haben mit ihm gearbeitet an seinen eigenen Werken, aber auch viel an Beethoven-Quartetten und Mozart. Also er mochte lieber Beethoven-Quartette zu arbeiten, als nicht an seinen eigenen Stücken. Aber ein bisschen haben wir es schon geschafft, dass wir auch seine Stücke mit ihm, Bartok natürlich, mussten wir auch mit ihm arbeiten. Das ist auch also in Erinnerung habe ich diese Unterrichtsstunden auch, die seit Jahren schon passiert sind, aber die sind noch hier, als ob es gestern wäre. Wie du gut sagtest, wir haben verschiedene Bögen und wir versuchen alle Stilarten mit unterschiedlichen Bögen, je nach Art, was wir gerade brauchen, zu spielen. Und zeitgenössische Komponisten, die heutzutage noch lebend sind, beauftragen wir auch mit Streichquartetten. Wir sind jetzt gerade am Abwarten, das wird jetzt gerade geschrieben für uns, ein neues Stück von Raquel García Tomás. Das ist eine spanische Komponistin und die schreibt für uns jetzt gerade ein Stück, was wir dann für unser 30-jähriges Bestehen Ende dieses Jahres uraufführen sollen.
30 Jahre, das heißt 2027 eigentlich, werdet ihr 30. Aber Das ist sozusagen die Vorgeburtstagshymne schon, die dann Ende des Jahres aufsteht.
Genau, das ist mal die Frage. Es geht ja saisonsmäßig bei den Programmationen und dann machen wir 26, 27 schon in 27 dann. Das war ja im März, also ist es eigentlich in der Saison 26, 27 mit drin.
Das klingt aber spannend, aber könntest du etwas verraten bereits zu diesem Werk, was ihr dann Ende des Jahres spielen werdet? Uraufführen werdet?
Uraufführen. Ich weiß nicht viel. Also ich weiß, wie Raquel komponiert. Sie liebt Monteverdi und sie liebt auch diese alte Klangstilart. Schreibt aber natürlich auf ihre eigenen Weise. Aber in diesem Fall haben wir ihr auch schon mitgeteilt, dass wir für unser 30-jähriges Bestehen Schubert, Toten das Mädchen, das hat für uns einen ganz besonderen Sinn, denn das war das Stück, was uns zusammengebracht hat. Oh. Also als wir damals 18, 16 Jahre alt waren und noch im Kükenstudium waren, wollten wir aber Quartett spielen. Und das Werk, was wir unbedingt spielen wollten, war natürlich Schubert, Toten das Mädchen. Und das war irgendwie unser erstes großes Stück. Das kann man eigentlich noch nicht gut spielen, wenn man noch so ein junges Streichquartett ist. Aber die Energie und die Illusion und die Stunden, die wir damit verbracht haben, waren wirklich riesig. Und jetzt wollen wir es aufnehmen und jetzt wollen wir es wieder auch auf Tournee mitbringen mit den Konzerten. Und dieses Stück sollte irgendwie in Verbindung zum Schubert auch sein. Aber wie sie das machen wird, weiß ich jetzt noch nicht.
Aber das ist irgendwo sehr organisch, weil wenn wir jetzt gerade über Schostakowitschs letzte Quartette gesprochen haben, wo es auch diese Totentanzelemente gibt, also eigentlich in jedem dieser drei letzten Quartette. Und jetzt der Tod und das Mädchen, das für mich passt das sehr gut, auch dass man so zurückgeht. Aber nochmal ganz spannend, wie kam es zur Gründung? Also ihr vier habt euch im Studium kennengelernt, beziehungsweise…
Ja, also sagen wir mal so, wir sind drei Gründer, die noch bestehen. Also Abel, Arnau sind Geschwister und ich selber. Und wir haben uns damals an der Musikschule Reina Sofia, Escuela Superior de Música in Madrid, haben wir uns kennengelernt. Da mussten wir natürlich auch Streichquartett spielen innerhalb der akademischen Struktur. Und Arnau hatte schon von Anfang an den Wunsch, ein richtiges Quartett aufzubauen. Also jetzt nicht nur, um im Studium ein Quartett zu spielen. Und dann hat er natürlich seinen Bruder gefragt, Abel, und die haben mich dann gefragt, ob ich da mitspielen wollte. Da war da noch Andoni Mercero, ein anderer Bretschist. auch Schüler von der Musikschule. Und so haben wir dann angefangen. Dann hatten wir Mentoren, hatten wir Walter Lewin und Rainer Schmidt. Und dann ging es nach Deutschland und dann waren wir mit dem Alban Berg Quartett. Und dann, also es ging da irgendwie, dann ging es, es ging los und es ging weiter.
Ihr seid in die Fußstapfen eigentlich von euren Lehrern ein Stück weit schon getreten. Mhm. Also wenn man das Alban Berg Quartett sich anguckt, die es ja leider nicht mehr gibt. Diese Schule, inwieweit hat die euch geprägt, was das Zusammenspiel anbelangt, aber auch stilistisch?
Ja, das ist interessant, denn natürlich nach 30 Jahren geht man da ganz viele verschiedene Richtungen und nimmt immer ganz viele Informationen mit, je nachdem von wo man jetzt gerade kommt. Wir waren, wie gesagt, sehr jung, also Abel war 16, ich war 18, als wir angefangen haben mit dem Quartett. Wir waren noch mit unseren eigenen Studien noch nicht richtig fertig, wir hatten noch überhaupt keinen Abschluss. Und dann mussten wir das alles ein bisschen parallel machen. Also unsere individuelle Struktur, sagen wir mal, kommt von der russischen Schule. Das ist ziemlich sicher. Also Abel und ich, Arnau auch viel. Und dazu Schostakowitsch haben wir natürlich dann von dieser Klanggeschichte und wie man so einen russischen Klang aufbaut, das haben wir schon ziemlich viel mitbekommen von unseren Geigenlehrern, ne, damals. Dann gingen wir aber natürlich in die andere Richtung mit dem Quartett. Walter Lewin war sehr in der Wiener Geschichte und Klang und Struktur und Analyse von den Noten und von dem Notentext. Das war auch wahnsinnig prägend für uns und sehr wichtig. Dann beim Alban Berg ging auch ein bisschen diese Richtung natürlich weiter. Auch sehr in die zeitgenössische Richtung, dass man auch neue Musik lernen muss und alles gut spielen sollte. Also von Mozart bis hin zu Alban Berg und weiterhin. Und dann natürlich alles, was wir selbst voneinander auch gelernt haben. Also ich muss sagen, Streichquartett zu spielen ist für mich die größte Schule, die es gibt. Also da lernt man von den Kollegen, man lernt von sich selber, man lernt von den Stücken, von den Werken, man lernt von der ganzen Geschichte der Stücke und was man da gerade braucht. Und dann informiert man sich, wie wurde das denn damals aufgeführt, was brauche ich, um das hier zu bekommen. Und dann sucht man und man sucht zusammen und man kommt wirklich zu unglaublich tollen Resultaten. Auch, dass wir jetzt unterrichten, hilft auch sehr, dass wir uns selbst weiterentwickeln. Denn wenn man etwas versteht, kann man es weitergeben. Wenn man es nicht versteht, dann muss man da suchen. Und das ist dann auch sehr gut. Denn dann kommt man zu unterschiedlichen Resultaten und dann setzt man sich damit auseinander. Und einer von den vielen ist vielleicht zu einem ganz anderen Resultat gekommen. Und das ist dann auch ganz toll, weil man das vielleicht auch mit einbringen kann, ne? Mit der eigenen selbst gebastelten Lösung. Ich gehe jetzt wieder zurück. Also als wir angefangen haben, gab es in Spanien überhaupt keine Referenz als Streichquartett. Mhm. Es gab keine spanischen Streichquartetten. Und wir waren die Ersten, die das wirklich wollten. Und wir haben diesen Weg selbst aufgebaut. Also wir haben jetzt einen Weg geschaffen, den viele andere spanische Streichquartette jetzt hinter uns auch gehen können. Natürlich nimmt jeder seinen eigenen Weg nachher. Aber dass es überhaupt möglich ist, das war damals noch gar nicht gesagt. Wie gesagt, wir waren sehr idealistisch und wir hatten einen großen Willen und wir haben es geschafft. Und wir sind darüber natürlich auch sehr stolz. Also nach 30 Jahren, dass es jetzt viele sehr gute spanische Streichquartette auf der Welt gibt, da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf.
Finde ich absolut. Könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Das ist eine große Pionierleistung. Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, dieses, wie man sich verständigt, das hat ganz viel mit Demokratie zu tun. Also was man in diesem Quartett erlernt, wie man die eigene Stimme findet, wie man sich auseinandersetzt über den Stil, auch die Auswahl der Stücke. Das hattest du im Vorgespräch kurz gesagt, die Position erste, zweite Geige, das ist keine in dem Sinne Hierarchie, sondern es bedeutet, wer übernimmt sozusagen bei diesem Stil die Federführung. Und jetzt machst du das bei Schostakowitsch, bist du die erste Geige. Wenn ihr Klassik spielt, sieht es anders aus. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
Ja, du hast jetzt viele große Themen angesprochen. Demokratie in einem Streichquartett ist ein riesengroßes Thema, auch bei uns. Wir haben da auch unsere eigenen Regeln aufgebaut, die für uns natürlich funktionieren. Also nur um dir eine zu sagen, bei den Proben wird die Probezeit in 4 eingeteilt, sodass jeder von uns die Probe als Leader machen kann, ne? Und der entscheidet dann, was geprobt wird und wie das geprobt wird. Und dann ist die Zeit um und dann ist der Nächste dran. Ne? Also nicht, dass einer alles bespricht und alles bestimmt. Dann auch mit dieser Geigenbesetzung, dass wir wechseln, das ist für uns auch sehr gut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und wie gesagt, Abel Thomas übernimmt die erste Geige, wenn wir klassisches Repertoire spielen und frühklassisches, sogar auch jetzt, wir haben Bach, Kunst der Fuge gerade auch gestern gespielt. Mhm. Das macht auch er als erste Geige und frühen Beethoven und frühen Schubert. Da haben wir so ein bisschen dann den Stilwechsel, dann wechseln wir auch die Bögen. Und ab Mitte Schubert, Mitte Beethoven übernehme ich dann die erste Geige bis hin zu zeitgenössischen Werken. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, verschiedene Klänge auch als Quartett zu haben. Also ich sage dann immer, wir sind zwei Quartette in einem. Mhm. Aber es hilft uns sehr, weil wir nicht immer denselben Klang für Mozart wie für Schostakowitsch suchen, natürlich. Und dann ist das auch wieder eine Art und Weise, das auch besser herauszubringen.
Das ist auch sehr spannend, mit der Möglichkeit auf historischen Bögen zu spielen. Wie kam es dazu, dass ihr Zugang zu diesen Schätzen habt?
Wir haben ganz unerwartet einen Preis gewonnen von der Burletti Buitoni Trust.
Wann war das?
Das war, warte mal, 2000 wenig. Ich würde sagen, vielleicht mal 2004, 2005. Aber wir haben dann eben diesen Preis gewonnen. Und dann waren wir gerade dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Wie machen wir denn das? Sollen wir jetzt mal mit GATT-Seiten, haben wir auch probiert. Und wir hatten auch mal Unterricht bei Reinhard Göbel. Und der hat uns natürlich auch viele Informationen gegeben, wie man das eigentlich damals gemacht hat mit Haydn und mit Mozart und so. Und dann kamen wir zu dem Schluss, dass wir doch mal versuchen wollten, mit diesem Preis jetzt ein Set von Klassikbögen zu kaufen. Dann haben wir natürlich bei verschiedenen Bogenmeister nachgefragt, ausprobiert. Dann gab es natürlich auch dort einen Rundgang und kamen zu dem Schluss bei Luis Emilio Rodriguez an. Das ist ein Bogenmeister, mexikanischer Bogenmeister, der in Den Haag wohnt. Mhm. Und er macht tolle Bögen. Also wir haben von ihm jetzt wirklich alle einen Bogen oder mindestens einen, vielleicht auch zwei, weil er die Bögen so für dich selber macht. Also er muss erstmal wissen, wie du spielst und wie dein Instrument ist und was deine Charakteristiken sind. So ein bisschen wie bei Harry Potter mit dem
Zauberstab.
Genau. Und dann erst hat er uns den Bogen gegeben und dann wird natürlich ein bisschen rumgefeilt und geändert und probiert und so weiter. Und dank dieser Bögen haben wir jetzt so eine Zwischenlösung oder eine Lösung für uns gefunden, in der wir mit verschiedenen Bögen reisen können, aber nicht unbedingt zwei Cellos mitnehmen müssen, einer, der auf Barock gemacht ist und einer auf Modern, weil wir bei unseren Konzerten gerne unterschiedliche Epochen zur selben Zeit spielen. Es gibt wenig Ausnahmen, wo wir nur zum Beispiel mit Bach, ne, da spielen wir ein ganzes Konzert und es ist nur Bach. Aber so im Normalfall ist einfach ein gemischtes Programm.
Jetzt mal ganz triviale Frage dazwischen. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Reisen? Weil es gab ja vor kurzem einen großen Aufschrei einer Geigerin, die mit Lufthansa reiste und konnte ihr Instrument nicht richtig.
Richtig, Caroline Wittmann.
Ja, genau, genau.
Ja, ja.
Wie macht ihr das?
Es ist schrecklich. Also zum Glück gab es diesen großen Aufwand und hoffentlich wird das ein bisschen die Fluglinien wieder ein bisschen aufschütteln, dass es für uns wirklich wichtig ist. Wir können die Instrumente nicht einchecken, die gehen kaputt und das sind 200, 300 Jahre alte Instrumente, das geht einfach gar nicht.
Ja.
Und wenn jetzt die Bögen eben länger sind als so ein Cabin Baggage, wir können die aber nicht abschneiden, die Bögen, die sind einfach so lang. Mit dem Cello müssen wir natürlich immer doppelt bezahlen, der kriegt immer ein Extra Seat, das Cello.
Und bei der Geige?
Bei der Geige je nach Fluggesellschaft. Mhm. Also es gibt Fluggesellschaft, die, wo das kein Problem ist normalerweise. Lufthansa war eigentlich auch da drin, aber hoffentlich haben sie das wieder rückgängig gemacht, dass es nicht nochmal sowas passiert wie bei Caroline Wittmann. Ryanair muss man immer ein extra Ticket bezahlen für die Instrumente, sowohl für Geigen wie auch für Bratsche. Cello natürlich immer. Und es ist schon schwierig. Also EasyJet ist da noch eigentlich ganz gut. Iberia geht normalerweise. Lufthansa, wie gesagt, war normalerweise auch in diesem Sinne immer sehr zuverlässig.
Ja, da konntet ihr die quasi auf den Schoß nehmen, ohne den extra Sitz nebenan.
Nee, auf dem Schoß geht ja nicht. Nee. Also das wird ja nicht erlaubt. Entweder es passt oben wie beim Cabin Baggage, aber das geht nicht, weil die Bögen länger sind.
Ja, ja.
Und unten unterm Sitz ist es auch zu lang. Also bei vielen gibt es einfach zu wenig Information. Mhm. Die wissen nicht, was das ist. Und dann sagen sie, nee, es passt nicht rein.
Ja, Wahnsinn. Noch etwas in puncto Demokratie, weil ihr tragt natürlich auch den Namen eines sehr, sehr, sehr berühmten Musikers, Pau Casals.
Mhm.
Der war ja nicht nur ein wunderbarer Musiker, Komponist, Cellist und Lehrer, sondern auch einer, der sich wirklich für Demokratie, für Freiheit, für ja im weitesten Sinne Menschenrechte eingesetzt hat. Mhm. Und der in seiner Haltung doch sehr konsequent war, also sowohl den Kommunisten gegenüber, sowohl dem Franco-Regime als auch dem Nazi-Regime in Deutschland gegenüber. Er hat es dann einfach an den Orten nicht gespielt.
Das ist richtig, ja.
Und das ist etwas, was man doch auch heute ja als Vorbild mehr denn je haben kann. Es klang ja gerade auch so an, wie ihr euch über Stücke und eure jeweiligen Stimmen unterhaltet, dass dieser demokratische Aspekt ein sehr wichtiger für euch ist. Also inwieweit fühlt ihr euch auch Casals als Namen natürlich? Ihr habt ihn in eurem Quartett verpflichtet.
Ja, das ist alles sehr richtig. Es ist ein Riesenvorbild für uns immer schon gewesen. Nicht nur als Musiker, wie du richtig sagtest, sondern auch seine menschliche Einstellung und politisch jetzt gesehen, weil, wie du gut gesagt hast, er hat es zustande gebracht, sehr konsequent zu bleiben, was auch wirklich schwierig ist und heutzutage auch. Sagen wir mal so, diese Haltung ist für uns intern wahnsinnig wichtig. Also diesen Respekt vor unseren eigenen Ideen und wie wir selbst miteinander auskommen und umgehen, ist sehr wichtig in einem Quartett. Ich sage immer, die Politiker sollten eigentlich Streichquartett spielen, denn dann wüssten sie viel besser, wie man miteinander so ein bisschen die Welt leadern sollte, ne?
Könntet ihr nicht mal Coaching-Kurse für die besonders gefährdeten Politiker anbieten?
Es ist uns schon durch den Kopf gegangen, muss ich schon sagen. Denn was man so in einem Streichquartett erlernt, ist wirklich eine wahnsinnige Schule. Für alle jetzt. Also jeder sollte Streichquartett spielen. Aber wir geben das eben weiter an unseren Schülern und geben da unser Bestes, dass diese Ideologie, die wir haben, von wie man menschlich jetzt auch zusammenarbeitet oder zusammenleben sollte, dass wir das so weit geben im Unterricht, wie es geht. Und dann, dass man sich das so ein bisschen ausbreitet. Leider ist Streichquartett, also wenn du jetzt an große Musikerpersönlichkeiten denkst, die vielleicht einen Unterschied machen könnten, da im Streichquartett sind wir nicht so stark, ehrlich gesagt, wie ein großer Solist oder ein großer Dirigent, der einen Speech machen kann und die Leute hören ihm zu. Das ist bei uns leider nicht, weil, wie ich ganz am Anfang sagte, ist es ein etwas kleinerer Genre, wo wir uns bewegen, ein Streichquartett, zum Guten und zum nicht so Guten. Ja. Zum Guten, weil wir da etwas freier sind in unserem eigenen Bereich, aber andererseits haben wir nicht so einen großen Einfluss nach draußen.
Immerhin seid ihr wirklich als Kulturbotschafter auch wirklich gewürdigt, sowohl von der spanischen Regierung als auch vom Königshaus.
Ja, richtig.
Und auch von der katalanischen Regierung auch.
Genau, ich meine, bei uns ist es ja auch in Spanien, wie du sicher auch weißt, ist so aufgeteilt. Und es gibt manchmal auch, wie in jedem Land, manchmal diese Zwiespalt. Also es gibt ein bisschen Kampf. Ja, du bist Katalane, ich bin aus Madrid. Und du kommst aus dem Norden, ich bin aus dem Süden. Und das ist alles so ein großer Quatsch, sage ich mal, ja, wenn ich das so sagen darf. Bei uns ist es ja auch, also wir wohnen in Barcelona, wir sind katalanische Ambassadors natürlich, wir sind aber auch spanische Ambassadors natürlich, wir sind menschliche Ambassadors natürlich, wir spielen Musik, da gibt's keine Grenzen. Ne?
Also Casals selbst hat ja seinen Namen in der katalanischen Form auch, er wollte das besonders und auch weil Pau sein Vorname Frieden bedeutet, ja, also das ist eine besonders schöne Verbindung letztlich.
Mhm. Klar.
Jetzt gibt es ja noch eine weitere Verbindung. Er hat auch mit Bach sozusagen begonnen. Also Bach war sein Erweckungsmoment. Das verbindet uns quasi mit eurer Arbeit, aber auch mit Schostakowitsch. Wenn wir jetzt nochmal zu seinen Streichquartetten gehen, dann wollte er ursprünglich dem Beethoven-Quartett 24 Streichquartette widmen, nach dem Bachschen Vorbild. Mhm. Und er hat dann sozusagen, es hat er bis zu 15 hat es geschafft.
Ja.
Dieser Komponist Johann Sebastian Bach scheint auch wirklich am Anfang einer Quartettentwicklung zu stehen. Gut, Casals hat jetzt hat kein eigenes Quartett gehabt, er hat dieses Trio dann später gegründet, aber er hat die Cello-Suiten von Bach wirklich quasi wiederentdeckt für auch bis heute, also für unser modernes Publikum, kann man sagen.
Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Bach und Casals wird oft zusammen in Verbindung gebracht. Das war für uns auch ein bisschen ein Motor, um Kunst der Fuge dann auch in Angriff zu nehmen. Wir haben dann dieses ganze Werk. Denn eigentlich in einem Streichquartett, es geht ja um vier Stimmen. Und vier Stimmen sind die Zusammenfassung von allem, was man kompositorisch jetzt machen kann. Jede Symphonie und jede Oper, alles kann man in vier Stimmen reduzieren. Das ist ein bisschen die Urform von allem, finden wir. Ja, also als Streichquartett natürlich. Aber in vier Stimmen kann man alles machen. Und das ist so diese Urform, diese ganzen Fugen vierstimmig oder zweistimmig oder dreistimmig oder mit viel mehr Stimmen, dass man die unter einem Dach als Quartett spielen kann. Gestern hatten wir das hier in Amsterdam gespielt, auch morgens Konzert am Sonntag. Es ist schon ein Weg und es ist ein Urzentrum, so wie der Kern der Musik irgendwie. Bach ist einfach der Kern.
Und es wird ja auch oftmals mit diesem humanistischen Aspekt verbunden. Also egal, mit welchem Musiker man spricht, ob das Pianisten sind, Streicher, jetzt in eurem Fall dieses große Streichquartett. Irgendwie kommt man immer wieder zurück zu Johann Sebastian Bach und schult sich an ihm, kommt damit zur Ruhe oder entdeckt wieder etwas neu. Ist es auch euer stetiger Begleiter?
Ja, ich glaube schon, absolut. Ja. Auch individuell. Also ich glaube, wenn jeder mal ein bisschen Ruhe braucht, hört er am besten Bach oder sich nach oben hin bewegen soll. Also Bach ist wirklich entweder Illumination oder spirituelle Ruhe oder religiöse Einklang mit Gott. Also jeder hat da seine eigene Verbindung natürlich. Aber Bach ist einfach Bach. Also kann man das mit nirgendwas vergleichen. Bach ist Bach.
Ja, lassen wir so stehen. Vielleicht, weil du vorhin sagtest, dass sozusagen der Einflussbereich des Quartetts doch begrenzt sei. Aber immerhin spielt ihr ja auch einmal im Jahr am Königshaus oder vor der Königin auf sehr besonderen, kostbaren Instrumenten.
Ja, die Instrumente schon. Einmal im Jahr ist unterschiedlich. Der Zyklus wird so aufgebaut. Wir haben jetzt vor einem Jahr mit diesen Instrumenten nicht im königlichen Palast gespielt. Das war die große Neuheit. Die haben die rausgelassen. Als dieses große Unglück passierte mit der Dana in Valencia, haben sie die Instrumente aus dem königlichen Palast rausgelassen, was sonst, glaube ich, vor 30 Jahren erst einmal geschehen war. Da sie dürfen nicht raus von dem Palast. Und dann durften wir sie im Teatro Real spielen. Diese Instrumente, natürlich unglaublich kostbare Instrumente, vier Stradivaris, die für den König selber von Stradivarius gebaut worden sind und als Geschenk überreicht worden sind und als Streichquartett gebaut sind. Mhm. Ja, natürlich, als Streichquartett kann man für Königin, königliche Hoheiten spielen, für politische Hoheiten, für Leute, die in Kolumbien, da am Amazonas, die noch nie ein Beethoven-Quartett gehört hatten, kann man auch spielen. Das ist das Tolle an der Musik. Es gibt einfach keine Grenzen, aber nicht nur physische Grenzen, sondern auch keine klassistische Grenzen. Mhm. Also jetzt für Hoheiten zu spielen oder für die Kinder, die in der Schule gehen oder für alte Leute im Altersheim oder Leute, die noch nie ein Beethoven-Quartett gehört haben. Das ist eben das Tolle, das wir machen können.
Und ich finde, in dieser Hinsicht seid ihr doch sehr, sehr starke Botschafter, weil ihr sozusagen, habt diese Instrumente, also jetzt mal rein physisch, habt ihr sie aus dem Palast rausgetragen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen befreit, aber ihr habt diesen Klang aus diesen Palastmauern getragen und dadurch auch jeden zugänglich gemacht.
Ja, denn Kunst ist doch wirklich für alle.
Ja.
Das sollte doch wirklich für alle sein.
Ja. Da sind wir uns einig, nur dass die Voraussetzungen auch von Instrumenten, von Subventionen, von Förderung, von Mäzenatentum natürlich immer auch eine Frage des Geldes und des gesellschaftlichen Status auch war. Mhm. Aber natürlich große Vorbilder wie Menuhin, wie Casals haben und auch bis heute und heute noch mehr denn je ist es wichtig zu sagen, Musik verbindet uns über die Grenzen hinweg. Das ist auch fast schon ein ausgelutschter Satz. Mm. Aber umso wichtiger ist es, ihn auch zu leben, das, was ihr ja tut. Gibt es da von eurer Seite durchaus auch noch neue Überlegungen, wie man das in der Zukunft noch prägnanter gestalten kann?
Das ist immer die große Frage. Also wir finden immer, dass man das von klein auf irgendwie erleben soll. Also dass das das Normale ist, dass man in der Schule Musik hört und Musik spielt oder also jetzt nicht nur Musik, dass man ins Kunsthaus geht, dass man die Bilder anschaut, dass man die anfassen kann, dass man einen Kontakt hat und dass es das Normale ist, dass man mit der Kunst aufwachsen sollte, wie mit einer Zweitsprache oder wie mit Mathematik. Und dass die Kinder ganz normal ins Konzert gehen sollten, als ob es das ganz Normalste wäre und jetzt nicht nur einmal jede 5 Jahre, weil es sonst entweder zu kostspielig ist oder weil man denkt, die Kinder können das nicht aushalten, was eigentlich auch nicht stimmt. Aber heutzutage geht alles auch so schnell und über diesen ganzen Social Medias und so. Also wenn etwas mehr als 2 Sekunden lang ist, dann gibt es keine Konzentration mehr. Ich glaube, da müssten wir ein bisschen aufpassen in diese Richtung.
Das heißt, die Musik, die ihr spielt und die ihr aufnehmt, führt auch ein bisschen dazu, die Aufmerksamkeitsdauer vielleicht zu trainieren, zu schulen, sie zu verändern.
Auch. Also schon in der Erziehung, wie man zuhören soll. Egal jetzt, ob Musik oder auf einem anderen Mitmenschen oder jemand, der mit dir spricht. Also das Zuhören ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass man heutzutage, man will nur sprechen oder irgendwas hören, was man einem interessiert, aber das wirkliche Zuhören ist gar nicht so einfach.
Ja, wer nicht hören kann, gehört auch irgendwie nicht dazu, oder?
Ja, naja, das sollte dann auch nicht so sein, ne? Der muss dann irgendwie lernen, dass es so viele Varianten gibt und so viele andere Arten zu denken, zu spielen, zu rechnen, zu was auch immer, zu malen. Ne? Das ist ja, was der Kulturerbe von der Menschheit nachher ist. Ne?
Jetzt, um nochmal ganz konkret auf eure Spieltechniken auch zurückzugehen, auch weil du ja selbst als Professorin unterrichtest und auch Meisterkurse gibst, international.
Ja, richtig. Als Quartett sind wir in Barcelona, ist unser Standpunkt.
Ja.
Und wir unterrichten alle 4 dort, Kammermusik und ich auch Geige. Und als Quartett unterrichten wir auch in Fiesole in Italien an der Musikschule und auch in Den Haag an der Musikschule. Aber jetzt nur spezifisch Kammermusik.
Was ist der Anfang? Wie fängst du an, mit jemandem zu arbeiten, der wirklich noch ganz frisch ist?
Ich versuche da eine Art, wie soll man es jetzt sagen, generelle Arbeit. Also es ist ja jetzt nicht nur physisch, ob da jetzt der 4. Finger rund ist oder ob der Klang von dem Bogen jetzt von der Schulter kommt oder so. Es hängt ja nicht nur darauf an. Also ich versuche einen humanistischen Bezug zu haben zu jedem Schüler. Denn jeder ist natürlich einzigartig und jeder hat seine Art zu denken, Art zu fühlen, Art mit der Welt umzugehen und auch zu arbeiten. Und wenn jemand mit sehr viel Spannung kommt und nicht richtig atmet, dann versuche ich erstmal durch den Körper mit der Atmung, dass er sich erstmal wieder mit sich selbst im Körper im Einklang bekommt. Und dann gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Zusammenhänge jetzt im Kopf. Wo ist jetzt die Spannung? Ne? Und wenn man das dann findet und dann gibt es einen Klick und dann ist plötzlich der 4. Finger rund. Ja, also solche Sachen, es ist so integrativ vielleicht, würde ich sagen. Dann natürlich viel mit Information, viel mit Gefühl des eigenen Körpers, dass man sich mit sich selbst gut fühlt und dann kann man nämlich auch viel besser lernen.
Aber es gibt jetzt nicht unbedingt einen bestimmten Kanon, den du am Anfang mit jedem durcharbeitest, also das ist das.
Nein, denn ich denke, dass jeder seinen eigenen Bezug hat zum Instrument und zum Körper und jeder ist auf einer anderen, also fängt von einem anderen Punkt an.
Ja.
Aus. Natürlich können alle dieses selbe Stück spielen, aber jeder hat unterschiedliche Probleme damit.
Genau, also je nachdem, was jemand mitbringt oder auch was jemand gerne lernen will. Oder
Genau. Oder jemand hat große Stärken hier, aber eine andere Seite, die sehr schwach ist und der andere ist genau im Gegenteil. Und der hat diese große Stärke, aber hier hapert es ein bisschen.
Ich denke, irgendwie Quartettschulung für jeden von uns, insbesondere für die Leute, die vielleicht wirklich viel zu sagen haben in der Welt, wäre definitiv eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, das habe ich immer gedacht. Also wir haben jetzt 30 Jahre ausgehalten und da sind wir durch sehr viele verschiedene Engpässe gekommen und immer gut raus. Hm. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenschule für jeden.
Was steht jetzt demnächst an? Also was sind die nächsten Konzerte?
So, die nächsten Konzerte ist heute Abend. In Amsterdam spielen wir 1, 2, 3 von Schostakowitsch-Quartetten. Mhm. Und dann sind wir Ende dieser Woche, fangen wir an, in einer Amerika-Tournee zu spielen, fangen auch in Kanada an. Und danach, ja, weitere Konzerte auch in Deutschland. Die spielen, glaube ich, in Bremen bald im März. Und nach der Pause fangen wir dann auch an, eine neue CD aufzunehmen. Die CD, die dann für das 30-jährige Bestehen sein wird.
Oh ja.
Unter anderem mit Schubert, Totenes Mädchen. Das kommt alles noch. Und dann im nächsten Jahr haben wir die Biennale zurück. Also wir organisieren selber eine Biennale in Barcelona für Streichquartette. Das war auch sehr kompliziert, die wieder aufzubauen. Die hatten wir damals bei der Covid-Zeit angefangen, 2020.
Okay.
Und dann war das aber sehr schwierig, auch wie du meintest, mit den staatlichen Geldern. Es geht alles hin und drüber. Also wenn man das Geld nicht hat, hat man tolle Ideen, aber kann die nicht aufführen. Und jetzt haben wir es so ein bisschen geschafft, dass wir das wieder machen können. Das ist natürlich auch toll.
Also ihr habt Sponsoren gefunden und...
Ja, also durch die offiziellen Geldern. Mhm. Die haben uns dann wieder einen Teil gegeben durch den Auditorium und das Auditorio hat wieder mit uns gerechnet, damit wir das wieder organisieren mit dieser Biennale. Und es wird natürlich auch ein Geburtstagsgeschenk sein für uns. 30 Jahre ist ja auch nicht wenig. Ja, also neues Repertoire, neue CDs, Projekte, es geht immer weiter.
Das klingt sehr lebendig und mhm. nach sehr viel Musik, sehr viel spannender Musik, für die es ganz, ganz viele Zuhörer geben wird.
Ja, ja, das hoffen wir auch.
Ja. Tausend Dank und alles Gute für die nächsten Konzerte.
Vielen Dank, euch auch.
Und euch möchte ich nochmals auf das neueste Album des Quartetto Casals hinweisen mit den letzten Streichquartetten Dmitri Schostakowitschs. Hört doch da gerne nochmal rein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und weitere spannende Infos aus der Welt der Klassik und des Jazz findet ihr auf Instagram und auf Facebook.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Antonia Munding. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.